Pro und Konter, neue Woche, neues Glück, wie mein Gegenüber Manuel Gysi jeweils sagt. Wir beschäftigen uns intensiv mit Fußball.
Fußball-Nazi hat zwei Nations League hinter sich, zwei kommen noch und ja, wir fragen uns, wo das alles noch so herführen soll. Rafa Nadal hat jetzt zuerst schon mal Pause und spürt seinen Fuß wieder. Das ist gang so viel. Was haben wir sonst noch?
Formel 1.
Schwingen.
Wir schauen auf Baku und fragen uns, ob der Herr Perez bei Red Bull vielleicht sogar vor dem Verstappen landet wieder.
Und auf dem Stoss sind da schon Elvicki und Konsorten im Einsatz. Könnte ein heisses Wochenende werden, fast ohne Fußball.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Fast ohne Fußball, haben wir vorhin versprochen. Und jetzt fangen wir mit Fußball an. Es lässt sich irgendwie nicht verhindern nach der letzten Woche, wo doch noch die ein oder andere Fußballentscheidung gebracht hat. Zum einen der Meisterschaftsfinale der Frauen. Pfingstmäntig, Penalty schiessen, der FCZ, der sich in den Playoffs zum Meister macht. Jetzt haben wir schon einen ersten Vorgeschmack bekommen, wie das könnte aussehen. Wobei bei den Männern im Schluss ja dann eigentlich eine Best-of-Three-Serie vorgesehen. Ist nach aktuellem Stand nicht ein einzelnes Spiel, das entscheidet. Aber ja, es ist so ein bisschen Füssnass-Machen für den Schweizer Fußball, wie das ungefähr könnte aussehen. Und dann hat die Schweizer Fußballnationalmannschaft schon zweimal gespielt in der Nations League. Zweimal, ja, wie tun wir das einordnen? Nicht gerade brilliert.
Kommt darauf an, wo man herkommt.
Wo kommst du
her? Für mich ist die Nations League nie ein ernsthafter Wettbewerb gewesen. Das habe ich, glaube ich, ein paar Mal betont, auch mit unterschiedlichen Reaktionen. Da, nein, wie wichtig ist das? Das ist endlich einmal nicht mehr die Freundschaftsspiel. Ja, stimmt, ja, endlich nicht mehr die Freundschaftsspiel. Aber wenn man dann da sieht, dass es auch nicht alle gleich ernst nehmen, weil es halt tatsächlich auch nicht immer um alles geht, sind die gleiche Bedeutung mit richtigen Ernstkämpfen und Nationalmannschaften sonst begegnend. Außer die Österreicher, die sind dort immer sehr gut. Müssen wir mal auf den Grund gehen, dieser Sache. Wieso das die Österreicher dort, wenn es nicht so wichtig ist? Wobei,
ja gut, also, die Österreicher haben der letzten EM immerhin den Achtelfinale erreicht und dann gegen spätere Europameister ausgeschieden.
Ja, aber ich rede jetzt.
Das ist in Ordnung eigentlich.
Bedeutung, die Nations League hat zum Beispiel für die Qualifikationsphase von einer Weltmeisterschaft.
Mhm.
EM.
Europameisterschaft.
Haben sie dort irgendeinen Platz zugesprochen? Nein, weil sie irgendwo vorne gewesen sind, sind sie automatisch im Playoff gewesen, glaube ich.
Genau, du kannst
gegen Wales verloren haben nachher.
Nein, du kannst darüber. Aha, ja gut, das war die WM-Quali wieder.
Sage ja.
Eben, aber das hat mit der Nations League wenig zu tun. Und
ja,
nicht
doch,
zu sagen, nichts.
Weil sie in der Nations League so gut platziert waren, haben sie überhaupt erst können teilnehmen an den Playoffs. Sonst wären sie ausgeschieden gewesen, weil sie in der Quali-Gruppe Vierte gewesen sind von drei.
Aber das ist jetzt ein Ablenkungsmanöver.
Nein, das ist kein Ablenkungsmanöver.
Nations League ja vor allem uns jetzt aus Schweizer Perspektive umtreibt, was da in Lissabon passiert ist am Sonntagabend. Ja. Ich denke, Fußball, ich freue mich, habe ich Lust drauf. Vorher noch schnell den E-Hammer geschaut und dann übergeschaltet auf SRF2. Und dann müssen sagen, ja, die anderen sind klar besser, um es mit dem Kevin Fiala zu sagen. Und zwar auf schockierende Art und Weise.
Mhm. Ja. Das war ein deutlicher Unterschied bezüglich Leistungsbereitschaft und dem, was man nachher auch gesehen hat als Resultat.
Also ich habe ein bisschen gestaunt, dass man hat ja eigentlich gut angefangen, man ist gut in den Match reingekommen, hat das Goal geschossen, das ist ja schon ab und ab diskutiert, wo dann wegen dem Handspiel vom Schär nicht gezählt hat und dann irgendwie hat man sich wieder Schneidl abkaufen. Also man hat, ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn man dann sagt, ja, die Einstellung stimmt nicht. Ja, jetzt, es ist von außen so einfach zu sagen. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass man einfach ohne jeglichen Antrieb in die Match hineingegangen ist. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Kombination aus ja, personellen Engpässen, also Nelvedi, der draußen ist. Man hat ein Akanji, der nicht dabei ist, ein Schär, der auch nicht auf seinem besten Level ist im Moment. Man hat einen Murat Yakin als Trainer, der auch irgendwie versucht, Belastung ein bisschen zu managen nach dieser langen Saison. Weil er weiss, es kommen noch zwei Matches mehr. Und dann kommt irgendwie so etwas Halbgares raus. Und dann der Ronaldo mit 37 noch einmal wirkt, als er über 27 wäre.
Ja. Hat man mehr erwartet in dem Fall?
Ja, ein 0-4 habe ich nicht erwartet, nein. Du schon?
Kann immer mal passieren. Aber die Bedeutung von diesem Spiel, ja, jetzt ist man in einer Abstiegsgefahr, muss reagieren. Das ist fast immer so, wenn du in einer Abstiegsgefahr bist, musst du reagieren.
Muss etwas gehen.
Muss man entweder den Trainer auswechseln oder ein paar Transfer machen. Wird schwierig. Nein, man kann schauen, was nicht gut gelaufen ist. Vielleicht ist es auch einfach schon, die Zeit ist schon vorbei. Also, mir nimmt es immer Wunder, wenn ein Trainerwechsel passiert, was ist der Effekt? Und auf was passiert er? Also hat man vorher irgendeinen gehabt, wo man sagt, das war ein Kotzbrock gewesen. Wenn der weg ist, sind die Spieler befreit. Oder ist es einfach einer gewesen, der schon sehr lange dort war, der eigentlich gut geschafft hat. Beim Petkovic war es irgendetwas zwischendrin gewesen. Er war zwar ein guter Trainer gewesen, aber so richtig gut angekommen ist er aus bei den Spielern nicht. Das hat dann auf die Mannschaft abgefärbt. Aber es haben alle immer attestiert, dass er sehr gute Arbeit abliefert. Jetzt frage ich mich, ist der Murat Yakin so ein guter Coach oder ist er nicht so ein guter Coach? Wie viel bleibt dann auf dem Petkovic übrig, wenn er kann übernehmen kann, Restanzen von Substanz, von System in einer Mannschaft, die können noch eine Weile nachschwingen und irgendwann ist dann fertig, wenn man nicht weiter an dem schafft. Ob das so ist, weiss man nicht. Nur mit guter Laune allein funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber wenn du jetzt einen Trainer brauchst, der die Spieler motiviert, zum Leistung zu bringen, dann funktioniert es nicht, weil das Problem haben all die Nationalmannschaften jetzt, dass sie aus langen Saisons kommen mit ihren Spielern, die sind überall bei guten Clubs oder die allermeisten bei guten Clubs engagiert, die lange Saisons haben. Darum, wenn du jetzt nicht motiviert bist, um gute Leistung zu zeigen in der Nationalmannschaft, dann stimmt irgendetwas nicht. Natürlich kannst du das nicht vergleichen mit einer WM oder einer EM. Es ist ein alternatives Turnier, das man aufgestellt hat, damit die Spiele eine gewisse Bedeutung haben. Und so werden sie auch bewertet. Das ist halt die Konsequenz davon. Wenn einer es rauslässt, dann bist du nachher in Abstiegsgefahr und kriegst auf die Mütze. Ob das tatsächlich so schlimm ist oder nicht, das wird man wahrscheinlich erst in der Zukunft können entscheiden.
Das wird man wahrscheinlich an der WM dann sehen. Also ich meine, der Witz an diesen Nations League-Spielen für eine Mannschaft wie die Schweiz ist ja, dass man tatsächlich mehrfach Chancen bekommt, gegen einen grossen Gegner unter harte Bedingungen zu testen oder zu spielen. Testen ist ja offensichtlich der falsche Ausdruck, oder? Aber du hast mit den Spaniern und den Portugiesen zwei sicher grosse Mannschaften. Also, ich meine, wenn man sich die Mannschaftsliste der Portugiesen anschaut, das ist also ein ziemliches Brett, das da kommt. Da hat sich, nach so einem kleinen Zwischentief hat man das Gefühl, recht wieder etwas da. Also ist jetzt nicht eine Riesenüberraschung und jetzt auch keine spektakuläre Erkenntnis, aber die Mannschaft ist also brutal stark angefangen irgendwie von einem, wenn sogar ein Joao Cancelo irgendwo Außenverteidiger einfach mal der Beste von der Welt ist und es zieht sich wie durch. Du hast jedem Mannschaftsteil Leute, die problemlos kannst unter Top 5 auf ihrer Position einordnen. Ein Bernardo Silva ist mal auf der Bank am Anfang. Gut.
Fernandes.
Yakin hat...
Sag's nicht.
Was?
Wäre noch in der Hinterhand.
Hat Sherdan Shaqiri auch auf die Bank gesetzt am Anfang gegen die Tschechen. Vielleicht hat die Tschechen auch gesagt, die Schweizer. Und dann haben sie uns aber geschlagen mit zwei ganz trümmeligen Goal. Ich glaube, das rächt sich jetzt ein bisschen, dass man in Prag dermassen sich hat lassen, übertölpeln, muss man glaube ich sagen. Also man hat ja dort auch kein wahnsinnig guten Match gemacht, aber man ist sicher nicht so weit weg gewesen. Logischerweise der Gegner auch nicht gleich stark und kommt nachher zwei so krumme Dinger rüber. Also das erste Gegengoal nach dem Einwurf, das darf einfach nicht passieren. Und das zweite, das läuft dann ein bisschen blöd. Mit dem abgelenkten Ball, wo dann so noch das Eigengoal zugeschrieben wird. Ja, das ist auch dumm gelaufen. Du solltest halt rundum verhindern, dass noch mehr dumm läuft. Dann kannst du das irgendwie wegstecken. Dann gehst du wenigstens mit einem Punkt heim. Auch wenn es nicht wahnsinnig gut war. Ich glaube, es ist tatsächlich die Ausgangslage ein guter Test für Murat Yakin als Trainer. Also jetzt, wenn du vorhin gefragt hast, ist es, sind das eigentlich noch Überbleibsel von der Arbeit vom Vorgänger, wo vor einem Jahr noch in Amt und Würde war und erst gerade sich angeschickt hat, an dieser EM ein historisches Resultat zu erreichen. Oder ist das eigentlich jetzt schon im Herbst im Yakin seine Arbeit gewesen mit der WM-Quali? Ich glaube, jetzt werden wir irgendwo den Worten ein bisschen auf die Spur kommen. Also, die nächsten zwei Matches, ich würde jetzt die nicht gerade zum Test ausrufen, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt kommen die Spanier am Donnerstag. Das, ja, die können auch einigermaßen shooten, glaube ich, das kann man so sagen. Und dann eigentlich noch gut am Sonntag gerade wieder Portugal, das mal daheim. Und dann kann man zeigen, was man gelernt hat. Du hast mich ausgelacht, als ich bei der Hockey-Nazi zuletzt davon erzählt habe, dass man etwas muss lernen aus dem USA-Spiel. Jetzt kann die Fußball-Nazi zeigen, was sie gelernt hat aus dem Portugal-Match und es dann gerade umsetzt. Ist eigentlich das, was du willst als Spieler nach so einer Schmach, dass die Scharte gerade wieder kannst auswetzen.
Ja, wenn sie gerade wieder kannst auswetzen schon. Im Fall von der Hockey-Nazi müssen wir sagen, die müssen ein Jahr warten, bis dann sind doch die einen nicht mehr dabei, die anderen eh schon vergesslich. Wissen sie nicht mehr, muss man sich daran erinnern.
Lass jetzt den André Sambühl in Ruhe.
Das ist jetzt schon eine andere Gelegenheit. Ja. Allerdings droht dann auch Gefahr, dass du daheim noch mehr blamierst, wenn man sagt, das ist eine Mannschaft von hoher, grosser Qualität, die Portugiesen, was sie auch sind. Muss man sich dann schon überlegen, wo man angesiedelt ist selber, wenn man zweimal chancenlos bleibt. Ich mag mich erinnern, die Deutschen haben vor der letzten EM, ist das gewesen, eines der letzten Spiele von Jogi Löw in Spanien sind sie in Einzelteil zerlegt worden. Mhm. Dort hat man auch nicht recht gewusst, was das zu bedeuten hat. Das war eine andere Ausgangslage. Ein Trainer, der schon recht lange dabei ist, zum Teil mit fragwürdigen Entscheiden, mit fragwürdigen Worten auch gewisse Entscheidungen gerechtfertigt hat. Dort war man sicher, das geht nicht mehr lang. Da ist man erst am Anfang von einem Zyklus und sollte eigentlich deren Niederlagen sich nur erlauben, wenn man sie auch gut erklären kann. Und wenn die Erklärung jetzt ist, dass die Portugiesen so viel besser sind als die Schweizer, dann muss man Ziel revidieren, weil wenn eine Mannschaft von denen, die jetzt, ich sage jetzt mal, das ist eine gute Mannschaft, aber die absoluten Top-Favoriten sind die Portugiesen jeweils auch nicht. Also muss man sagen, eigentlich ist die Mannschaft ungefähr dort, wo die Schweiz sich selber auch sieht. Vielleicht ein bisschen unten dran.
Ich glaube, die Schweiz kann sich nicht auf diesem Level einordnen.
Nein, Moment, mit diesen Erfahrungen jetzt im Moment nicht, aber man hat ja davon geschwätzt, dass man Top-Nation ist. Und Top-Nation heisst, es gibt nicht mehr viel Besseres. Und wenn Portugiesen, hat man nicht zu den absoluten Top-Nationen
gezählt. Ich glaube, das ist ein Fehler tatsächlich.
Jetzt vielleicht schon.
Ich glaube, man muss, die muss man bei der WM tatsächlich recht weit vor auf dem Zedu haben. Ich weiss nicht, ob sie mit dem Fernando Santos als Trainer, ja, das ist jetzt absolut vermessen von mir zu sagen, ich habe das Gefühl, dort wäre taktisch vielleicht sogar zum Teil noch mehr rauszuholen. Das ist jetzt, ja, seit im EM-Titel 16 logischerweise einigermaßen unantastbar. Das hat er sich auch verdient. Aber also, wenn man schaut, wer dort auf dem Platz steht für die Portugiesen, dann also da können wir uns als Schweizer, als Fußballnation Schweiz im Moment natürlich schon strecken. Also da spielen Leute bei den besten Premier League Clubs und zwar nicht nur Nebenrollen, reihenweise und Schweizer Nazi, Xhaka, Schär, wenn man Newcastle schon zu einem britischen Spitzenclub zählen will, wird man dann nächste Saison wahrscheinlich können. Wenn die ihre Saudi-Milliarden richtig
verpulveren. Nein, so schnell geht das nicht.
Und nachher ist dann aber auch schon mal fertig, oder? Also es sind dann schon,
ja, gut, aber das sind schon andere Dimensionen. Vor 10 Jahren schon gehabt. Leute, die bei renommierten Clubs spielen und die Schweiz, die das nicht hat.
Ich würde sagen, die Dichte ist im Moment in der Tendenz ein bisschen höher. Aber sind wir gespannt. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach ein cleverer Trick. Murat Yakin, der Sepp Herdberger Gedächtnistrick in Lissabon verlieren. Wer weiß, 2 Unentschieden ist weniger wert als 1 Sieg und 1 Niederlage. Und jetzt unterschätzen wir uns Portugiesen dermaßen im Rückspiel daheim. Läufe ich noch 1-2 Titulare aus und dann schlagen wir eiskalt zu. Wer weiß? Würde dem Trainer Fuchs zuzutrauen sein.
Welchem?
Im Jakin. Jakin ist immer so der Zusatz. Die Zuschreibung hat man ihm immer müssen machen am Anfang, wo er neu unterschrieben hat, das Nationaltrainer, weil man nicht so gewusst hat, wird das etwas, weil er kommt ja fast auf Fuß aus der Challenge League. Aber was man gewusst hat und was man immer dazu geschrieben hat, ist ein Taktikfuchs, ist ein Trainerfuchs.
Ich finde, das kann man lässt sich das auch belegen. Das ist so, wie wenn irgendein Club irgendeinen neuen Trainer vorstellt, der dann schön immer artig das gleiche Sätzchen dazu steht. Das ist ein akribischer Arbeiter, wo wir herausgefunden haben, dass er sehr gut zu uns passt und unsere Werte vertritt.
Das wäre ja, wär lustig.
Jeden ein akribischer Arbeiter.
Das wäre ja, lustig, wenn man das Pressemitteilung auch mal gesehen.
Das ist das Gleiche, wie wenn es irgendwie ein Spieler verjagt, irgendwo sagt, dass irgendein Sportler nachher kommt, Mitteilung von der Presseabteilung, er ist erfolgreich operiert worden. Das ist immer sehr schön. Erfolgreich operiert.
Schief,
das ist
der
akribisch arbeitende Trainer.
Ja gut, das hat man so beim Erich Ribbeck, hat der DFB damals wahrscheinlich schon können, wo er ihn vorgestellt hat, schreiben, er ist mehr auf dem Golfplatz als auf dem Trainingsplatz und das stört uns aber nicht. Das wär ein schönes Genre, ehrliche Pressemitteilungen. Das könnte man als Rubrik einführen, da, eine in der Woche. Würden wir uns sicher
viel Freude machen. Müssen wir zuerst mal eine finden pro Woche.
Ich glaube, wir finden eine.
Eine ehrliche?
Nein, wir würden die dann selber machen.
Aha, wir würden sie selber machen. Sitzung
da on air, was, weiss ja. Nicht, für alle anderen. Nein, wir müssten dann wie sagen, ja, wenn der nächste Bundesliga-Trainer vorgestellt wird beim FCZ, er ist zwar kein Breitenreiter, aber immerhin, wir haben wieder einen Deutschen gefunden, irgendwie so. Weil das wird der FCZ nicht sagen, wird vermutlich einen akribischen Arbeiter ankündigen. Und vielleicht kommt er ja gar nicht aus der Bundesliga, wer weiß.
Und das ist irgendwie ein Synonym dafür, dass man eigentlich nichts weiss.
Dass man das ist so wie die
tiefschürfenden Analysen, die mal angekündigt werden, nach einem krachenden Scheitern. Jetzt wird eine tiefschürfende Analyse vorgenommen. Und dann merkt man dann ziemlich bald, dass die selber auch nicht wissen, was passiert ist. Und dann wird einfach irgendetwas gemacht, wie zum Beispiel Sommertraining intensiviert oder früher angefangen oder beides.
Genau.
Weil das ist dann das Ergebnis von der tiefschürfenden Analyse. Man hat einfach nicht hart genug geschafft. Da muss ich einmal grinsen.
Ich finde, es ist einfach immer wichtig, dass man es mehr will als der Gegner. Ich glaube, das muss man klar machen.
Ja. Und darum wird auch immer wieder betont, dass man sehr wohl hat wollen, das Spiel gewinnen, was man ja vorher nicht weiss. Wenn man eben... Wenn du Murat Yakin an der Seitenlinie hast, weisst du aber nie, ob das vielleicht sogar absichtlich passiert ist, dass man verloren hat, weil man dann nachher ein Match gewinnt und sich gleichzeitig aber nicht überlegt, dass man auch hätte beide Match gewinnen und dann noch mehr Punkte gehabt hätte, nämlich 2x3 statt 1x3 statt 2x1.
Aber spätestens seit dem Karl-Heinz Rummenigge wissen wir ja, dass Fußball keine Mathematik ist. Aber wichtig ist es, die Extrameile zu gehen. Und 120% zu geben. Plus, minus.
Gut, lösen wir die Phrasendrescherei ab.
Tennis.
Durch etwas richtig Wichtiges.
Tennis. Es ist wirklich Grosses passiert am Sonntag in Paris.
Ja, Roland nicht nur Garros. Es ist die ganze Woche. Sagen, die ist
zwei Wochen Paris, genau.
Erstens einmal, ohne Schadenfreude.
Oder bin ich gespannt.
Spurenelement. Nein, nicht Schadenfreude. Aber Bestätigung, dass es Karma gibt. Zverev, der auf den Schiedsrichterstuhl eingeprügelt hat, sich aufgeführt hat, wie die unterste Schublade.
Im Solothurnischen meiner Kindheit hat man gesagt, wie ein Waldfallaffe. Ja. Darf man das noch sagen? Ich glaube schon.
Ja.
Wobei, ich habe noch nie einen Waldfallaffe.
Ja.
Das kann ja auch lustig sein. Zverev ist eigentlich nicht lustig.
Kannst du auch sagen, eine Höhle oder eine Halle voll Affen, zum Beispiel, wenn du an den Zoo denkst, dann ist das ist schon, wir verstehen es richtig.
Also gut.
Ja. Erstens einmal das ist eigentlich auch schon eine sehr intensive Partie gewesen, Nadal Zverev. Schon im ersten Satz, im zweiten Satz, echt, dann passiert das. Und dann im Finale hat zwar nicht so gut ausgesehen, wie auch schon, muss man sagen, aber richtig daran geglaubt, dass der Rüd der Meisterschaft gefährlich werden könnte, hat, glaube ich, niemand, nicht einmal.
Der Vater Rüd.
Ja. Und die Schwester Rüd.
Kein Rüd. Ruud van Nistelrooy ist nicht befragt worden, leider dazu, aber also, es ist schon, also ich muss sagen, am Schluss, wenn man auf die zwei Wochen zurückschaut, steht Titel Nummer 14 für Nadal und man bleibt ein bisschen mit offenem Mut zurück, oder? Also es wird noch bekannt, dass er mehr oder weniger durchgehend mit Taub am Fuß gespielt hat. Also der Schmerz war so gross gewesen, dass man den mehr oder weniger hat müssen neutralisieren, den Fuß. Kann auf Dauer logischerweise jetzt auch nicht gesund sein. Das hat er ja dann auch regelmäßig wieder zum Ausdruck gebracht. Also es könnte sein, dass es das letzte Mal ist in Paris. Also ich hoffe es nicht, weil es am Schluss ist es schon, also auch die Tableau-Hälfte, die er drin gelandet ist, durch das, dass er jetzt in der Erweiterung ein bisschen zurückgeht ist und hat müssen Djokovic und Zverev, potenziell hätten wir ja auch noch den Alcaraz können blühen, wenn der Zverev ihn nicht geschlagen hat, aus dem Weg räumen. Vorher noch der Oje Aliassime, auch ein Herzstück Arbeit gewesen, das ist eigentlich auch ein Versprechen, dass dort einiges Gutes kommt. Also, am Schluss kann man tatsächlich so banal es tönt, nur den Hut ziehen von dieser unfassbaren, es ist eine Willensleistung, aber logischerweise ist dann schon noch ein bisschen mehr als Willen dabei. Also ich habe jetzt im Nachhinein hat man können lesen, ja, in diesem Zverev-Match hat er eigentlich noch Schwein gehabt, dass sich der andere verletzt hat, weil optisch ist der Zverev überlegen gewesen. Und ich glaube, das ist das beste Argument dafür, dass der Nadal auch das Spiel gewonnen hat, weil er nicht einmal sein bestes Tennis gespielt hat, das Tiebreak vom ersten Satz gewonnen, nachher im zweiten der Match eigentlich fortgeschossen. Vier Aufschlagspiele abgegeben, irgendwie so etwas. Es aber geschafft, das Kontern stand von 6-6, wo sich der Zverev nachher verletzt. Also bei dem Punkt, der zum 6-6 führt tatsächlich. Also meine Zweifel, dass jetzt der Nadal sich auch das Tiebreak geholt hat, sind eigentlich nicht sehr gross gewesen. Ich würde, wenn einer auf dem Platz irgendwie noch in der Lage ist, noch die nötigen Promille rauszukützeln irgendwo, dann der Nadal. Also das hat er bewiesen. Finde ich schon fast ein bisschen ehrenrührig. Und ich verstehe, dass die Deutschen das jetzt zum Teil machen müssen, weil sie logischerweise angefangen haben mit Fieber, mit ihrem Zverev im Verlauf des Turniers. Aber das Gefühl haben, eigentlich sind sie im Zverev-Gegner ausgegangen und es sind jetzt einfach nur dumm gelaufen. Das finde ich schon so anmassend. Bei einer Bilanz von, ich glaube jetzt mit Andy Roland-Garros 112-3, wo der Nadal in Paris hat. Also eigentlich eine Frechheit.
Eigentlich Frechheit, ja. Anmassend, kann man sagen. Und irgendwo ein Luftschloss auch, wenn man das Gefühl hat, nur weil man ein bisschen gut aussieht, gegen Nadal lange noch lange nicht.
Nein, gut aussehen kann man schon gegen den. Beim Nadal selber sieht es auch nicht immer gut aus.
Die Frage ist, was ist gut ausgesehen? Der knapp verlieren, Drasi, Spielverlauf der Nadal kann ja nicht sich darauf verlassen, dass er in jedem Match 100% rausholen kann, sondern er muss eben auch mal schwierige Spiele gewinnen. So, jetzt haben wir wieder Phrasendrescherei bemüht. Aber ich glaube, mit all diesen Siegen, eben drei Niederlagen in all diesen Jahren, da kriegst du so viel Selbstvertrauen auf dem Platz, in dem Stadion, dass schon sehr viel passieren muss, bis du das Gefühl hast, heute wird es schwierig.
Ja, und es ist auch kein Zufall.
Und also, Zverev offeriert natürlich auch immer wieder Schwächen, auch mit der Körpersprache, mit allem hast du das Gefühl, das ist ein ständiger Kampf in dem drin, dass er sich fast irgendwie bemühen muss, dass es nicht zu offensichtlich wird, dass er mit sich selber auch kämpft. Ist für einen Spieler wie Nadal auch dankbar, so etwas, also kann quasi beobachten, wie der andere seine Emotionen rauslässt. Und von dem auch profitieren kann mit dieser Erfahrung, oder? Dass er aufgrund von dem auch schaut, was macht er, wie reagiert er, wo muss ich den Hebel ansetzen. Faszinierend, auf jeden Fall, eben, die Art und Weise, wie der Nadal spielt, man hat schon vor 5 Jahren, kann ich mich daran erinnern, gesagt, lang macht er das nicht mehr, aufgrund von dem Verschleiß, den er betreibt, von dem physischen Tennis, wo du das Gefühl hast, jeder Schlag ist praktisch mit letzter Kraft
und harte Arbeit, ja,
ausgeführt. Und trotzdem macht er einfach immer weiter. Ich meine, das, in dem Alter, sagt man immer, in dem Alter ist das nicht mehr das Gleiche wie vor 10 Jahren mit den medizinischen Möglichkeiten, die man heute hat. Da will ich überhaupt nichts Schräges ansprechen, sondern einfach, es ist auch so, auch mit der Pflege, Regeneration und so weiter. Ernährung ist man viel weiter. Mit 36 zwei Grand Slam-Turniere gewinnt hintereinander. Wimbledon hat er auch schon ein paar Mal gewonnen. Man kann sich vorstellen, dass er dort vielleicht auch plötzlich ganz oben steht. Dann fragt man sich nur noch, gewinnt er jetzt auch noch zu so Open und hat
jetzt können wir noch, also ja,
den richtigen Slam.
Wird mit dem Fuß sicher spannend. Ja. Der Sand ist ja dann am Schluss der Belag, der am besten liegt. Rein jetzt einfach von den körperlichen Voraussetzungen her. Aber im Ende, also es ist jetzt schon eine grosse Leistung. Also ich meine, jetzt steht er bei 22 Grand Slam Sieg. Djokovic ist jetzt zwei Längen hinten. Schon nur das, um das wieder aufzuholen. Das wird, wenn man schaut, eben, jetzt kommt ein Alcaraz hinten noch, wo ich glaube, also ich habe das Gefühl, der ist in einem Jahr wahrscheinlich das Nummer 1 der Welt. Und ja, an dem musst du dann zuerst vorbei. Zverev, ja, soll jetzt zuerst mal eins gewinnen, bevor wir mit dem rechnen. Also ich finde, dort ist sehr viel passiert.
Ja, und die Verletzung darf man nicht unterschätzen. Sprunggelenk bei den Tennisspielern. Eben Sand, wie schon angesprochen von dir, sehr freundlicher Belag für Gelenk. Alles andere gar nicht. Also die Sandsaison ist noch nicht vorbei, die ist jetzt noch im Gang natürlich bis Spätsommer, Herbst. So, dann kommt aber Hartplatz, Rasensaison und dann sieht es wieder anders aus. Also für ein gebütteltes Sprunggelenk oder ein ausgefranstes, je nachdem, was nicht genau mit Verletzung ist, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr möglich.
Ich weiß es nicht genau, was mit diesen Bändern.
Konkurrenzfähig sein.
Was mit diesen Bändern genau läuft. Was ihm also noch fehlt, ist, sind die ATP-Finals. Die hat er noch nie gewonnen. Das ist das Einzige, was ihm noch fehlt.
Ja, gut, da würde ich sagen. Schön und gut. die Bröckchen überlassen in den anderen. 22 Grand Slam-Turnier. Der Federer, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, der wird den Ausgleich nicht mehr schaffen. Oder doch noch? Willst du dich nicht festlegen?
Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht also, mit den On-Schuhen, die ohne die Himbeerrouladen
sind? Nein, er spielt ja aber nicht mit denen. Er spielt ja mit richtigen Schuhen.
Das ist bezeichnend eigentlich.
Ja.
Aus optischen Gründen und auch die Verletzungsgefahr wahrscheinlich. Oh, nein, das darf man nicht sagen.
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich, nur, dass
ich bin kein On-Träger.
Es gibt Jogger, die davon erzählen, dass sie nachher einen Kieselstein haben müssen rauskratzen mussten. Aus diesen Zwischenräumen von diesen Schuhen.
Das ist ein Zahnzwischenräum, das ist nicht gut.
Ja, von den On-Schuhen, aus den Rouladen-Zwischenräumen raus.
Unschön.
Ist auch nicht unbedingt das, was man will, aber ich muss auch sagen, On-Schuh-Erfahrungen habe ich keine gesammelt, die laufen mit ASICS und das eigentlich durchaus begeistert.
Wenn wir schon bei der Schleichwerbung sind.
Ja, ich finde, wenn wir On-Erwerben,
können wir auch sagen. Nike und eventuell mal habe ich noch.
Ein paar Under Armour habe ich noch für Indoor-Fitness.
Indoor-Fitness?
Ja, also wenn ich ins Fitness gehe, dann habe ich... Ich gehe ja nicht mit den Laufschuhen ins Fitness.
Gym.
Nicht mit den... Ja, genau.
Warum nicht?
Weil es den Boden dreckig macht.
Mit den Laufschuhen ins Fitness?
Ja. Also wenn ich mit den Laufschuhen, wenn ich draußen gehe, jogge, ins Fitness gehe, dann schleppe ich ja der Hauptfeldweg mit, der im Fluss nachführt, wo ich nachsäckle. Da gehe ich ja nicht auf mein geschätztes Gym beschmutzen mit dem.
Tja. Okay.
Da staunt er.
Gut, jetzt verlieren
wir. Also, welche Schuhmarke haben wir noch nicht erwähnt? Adidas, Puma. Ich könnte uns auch jetzt ein paar Testschuhe schicken. Also, komm, wir machen vorwärts. Formel 1.
Vom Sand auf den
glühenden Asphalt.
Genau.
Meistens glüht er. In Monaco hat er zwar nicht unbedingt, dort ist er eher unter Wasser gestanden. Aber jetzt sind wir ja schon eins weiter. Am Wochenende geht es auf Aserbaidschan. Eine von der besten Strecken, finde ich.
Absolut.
GP von Baku. Wenn man ausblendet, dass auch dort irgendein Despot, naja, so also ein bisschen mittellustig unterwegs ist, kann man, sind das normalerweise Rennen, wo man sich bestens kann unterhalten dabei. Jetzt ist die grosse Frage, Checo Perez in Monaco gewonnen. Kann er da eigentlich als Nummer 2 vorgesehen? Kann er nachlegen in Aserbaidschan?
So wie Red Bull die Situation handelt, mindestens einmal für die Öffentlichkeit, wie es hinter den Kulissen ist, weiss man so nicht genau. Aber es hat schon so Anzeichen gegeben, dass man dann den Verstappen gleich führen holt, wenn es darauf ankommt. Nur Perez wird das nicht ewig mitmachen. Also es müssen schon geschickt machen, dass man den vorbeiwinkt, weil er halt frischere Reifen hat oder so. Aber sonst würde ich sagen, lasst die einfach fahren. Und das kann einerseits sehr lustig sein für uns, die zuschauen. Andererseits hat es die Situation schon mal gegeben, wo der Kimi Räikkönen 2007 Weltmeister geworden ist, haben sich der Hamilton und der Alonso bei McLaren so bekriegt und sich gegenseitig Punkte weggenommen, dass dann von der Räikkönen am Schluss gelangt hat. Ist natürlich nicht im Sinn von einem Team. Einerseits will man Teamwertung gewinnen und den Fahrtitel haben. Andererseits ist es interessant für die Zuschauer, weil nichts macht mehr Spass als ein Stallduell, weil man dann weiss, die haben das gleiche Auto, also kommt es wirklich darauf an, wer dort der bessere Pilot ist. Ich glaube, bei den Piloten merkt man sehr gut, wie sie reagieren, wenn sie unter Druck sind und wenn sie merken, oh, da schwimmen wir die Felder ein bisschen davon. Und der Verstappen ist schon ein paar Mal, hat er das gezeigt, oder? Und da ist er,
also True in Person.
Ein Wütig. wenn er im Buch steht, wo sofort alles verflucht und laut wird und Contenance verliert, Drahstamp verliert, da könnte man sich schon vorstellen, dass dort mal richtig Krach bei denen, auch teamintern. Und dann würde der Herr Horner müssen eingreifen und dem ganzen Regel schieben und sagen, hey Jungs, Packs, nicht gegeneinander fahren. Und dann musst du einen Stallorder rauslassen, sonst geht es nicht mehr.
Kommst du nicht drum herum?
Willst du eigentlich nicht.
Aber Schluss ist doch der Verstappen das klare Nummer 1 dort.
Also aber Perez ganz
hat
logisch.
Ja gewusst, auf was er sich einlässt. Das ist ja logisch. Keine Überraschung. Verstappen hat man über Jahre aufgebaut. Es war immer klar gewesen, dass er es wird. Jetzt hat er den Titel gehabt, letzten Winter. Also
man hat ihm den Titel Perez geschenkt.
Er hat ihn bekommen, mit welchen Mitteln auch immer. Er ist der Weltmeister. Und es kann für niemanden eine Überraschung sein, ist es auch, Perez ist logischerweise gekommen, bevor der Verstappen Weltmeister war, ist dann schon keine Überraschung gewesen, dass es Nummer 2 ist. Also das wird es in irgendeiner Form zu akzeptieren geben. Dass man in Monaco nicht gewonnen hat, also dass der Verstappen nicht vorbei ist, ist glaube ich einfach daran gelegen, dass noch ein Ferrari zwischeninne war, zwischen den beiden. Da hätte er ja wenig können, also den lässt er dann nicht vorbei. Das Rennen willst du gewinnen als Red Bull. Ich glaube, da gibt es gar keine grosse Diskussion. Du hättest zuerst müssen den Sainz aus dem Weg räumen und das ist ja gerade auf dieser Strecke dann auch nicht ganz so einfach. Ja, Perez wahrscheinlich von einer glücklichen Gemengelage profitiert in dem Moment. Aber glücklich, ich glaube, wenn es Herd auf Herd kommt, wird sich Red Bull gar nicht so. Ich glaube, Klasse Händchen packt man dort nicht aus.
Nein, ich denke es auch nicht, aber es ist ja auch in den Qualifikationsrennen, die man hat, und im Quali ersichtlich, Verstappen ist einfach schneller. Ob es dann im Rennen auch so ist, es deutet alles darauf hin, mindestens einmal in der Quali, wenn muss eine schnelle Runde aus dem Boden gestampft werden, ist der Verstappen regelmäßig schneller. Also der Status als Nummer 1 hat er nicht nur, weil er Weltmeister ist und weil man ihn aufbaut.
Ah, der ist nicht gestohlen, ja.
Er ist tatsächlich schnell und er ist auch im Renntempo schnell. Die Frage ist einfach, er hat noch nie Konkurrenz gehabt im eigenen Stall. Die sind alle verbraucht worden. Mit der Zeit haben sich an dem abgenützt, haben sich die Zähne ausgebissen. Zum Teil sind sie sofort wieder ersetzt worden. Der Gasly hat es versucht. Der Albon hat es versucht, der als Riesentalent gehalten hat, Fahrer ist und auch sehr kühlen Kopf hat. Hat es absolut nicht geschafft. Hat ein paar gute Szenen gehabt. Er ist in Brasilien einmal vom Hamilton noch abgeräumt worden. Dort wäre er in der Bünge gewesen. Das wäre eigentlich so ein bisschen der Durchbruch gewesen. Aber nachher ist er zerschellt an dem Verstappen und an dem Druck. Und der Perez macht das natürlich nicht, weil er auch schon viel erfahrener ist. Aber wenn er an dem vorbei will, dann muss er ihn auf der Strecke mal können überholen. Und das wird wahnsinnig schwierig, oder? Eben, wie gesagt, Monaco, der Gemengelage geschuldet, auch mit den möglichen Boxenstoppfehlern, die passiert sind. Du kannst gar nicht viel machen, nachher kannst du nicht mehr führen. Baku ist ein anderes, ist auch Stadtstrecke, aber bietet viel mehr Überholmöglichkeiten, was eigentlich sein muss. Das muss eigentlich gegeben sein, dass man kann überholen.
Das wäre von Vorteil, aber Monaco haben wir uns letztes Jahr sind wir uns auch schon einig gewesen. Letzte Woche darauf geeinigt, bitte nicht aus dem Kalender streichen. Wenn es eine gibt, ein Anachronismus, dann Leute uns wenigstens Monaco. Schon nur, nein, es geht nicht ohne. Ist einfach so. Das werden sie auch checken bei der Formel 1, glaube ich. Irgendwann. Schon, oder?
Ja, ich hoffe es, ja. Also, man kann nicht nur noch auf das, also muss mindestens ein Mix sein zwischen Tradition und fortschrittlichem Denken, was dann wiederum bedeutet, dass man einfach eine Profitmaximierung vorantreibt. Das gehört ja dazu. Machen wir uns nicht vor, aber es muss in einem gesunden Maß passieren. Man sagt, ein guter Mix von neuen Strecken, aber du brauchst als Gerüst dort einfach.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es keinen Sinn macht, Monaco drin zu haben, auch vermarktungstechnisch. Ich glaube, mit dem haust du ganz viele Leute ab, die tatsächlich die Formel 1 irgendwo konsumieren nachher, wenn sie dieser Sprache willst sagen. Ich glaube, Monaco spielt tatsächlich eine Rolle. Aber, ja.
Europa ist ein Teil von all diesen Hersteller oder von den allermeisten Hersteller Besitzverhältnisse mal abgesehen. Die Amerikaner sagen, jetzt haben wir Miami und das ist quasi das neue Monaco, da muss ich schon sagen. Côte d'Azur auf der einen Seite, Rentnerparadies auf der anderen Seite, wo sie mit den Golfkerlen über irgendwelche Brücken fahren auf Hauptstraße. Also nein.
Ja, ich meine, der Plastikhafen oder was es ist, dort der Fake-Hafen, den man hier gebaut hat, sagt ja dann schon relativ viel aus, wie weit weg Miami von Monaco im Moment noch ist. Naja, da muss vielleicht schon noch etwas gehen. Die grosse Frage, wenn es um ausländische oder beziehungsweise nicht europäische Teams geht, wie viele Millionen Dollar Schaden richtet der Mick Schumacher in Aserbaidschan an?
Ja, da wird bald einmal also die letzte Chance gehabt. Also momentan wird er noch geschützt durch seinen Namen, oder? Das ist ganz klar. Man sieht das auch bei der Kritik jeweils. Der Latifi
ist sehr respektvoll
vernichtet worden ist und eigentlich schon abgeschrieben ist, wird beim Mick Schumacher immer noch Möglichkeit bemüht, dass der den Knopf noch findet. Und im Normalfall dauert es nicht so lange. Heutzutage, da muss es schneller gehen. Wir können einmal die Unterlage wechseln. Oh, ja. Wir haben Rasen haben wir schon gehabt, wir haben Eschen haben wir schon gehabt, oder Sand, wie man da mal sagen will.
Asphalt.
Asphalt. Und jetzt wechseln wir
auf Sagmau.
Genau.
Es wird nämlich langsam, aber sicher heiss auf den Schwingplätzen von diesem Land. Man muss es so sagen. Seit Anfang Mai logischerweise schon Kranzfest. Am Sonntag das erste Bergfest auf dem Stoss. Wird zusammengegriffen. Eines von den sechs Bergfesten, wo ja dann doch noch eine ist, so ein bisschen herausragende Bedeutung haben in so einer Schwingsaison. Der Höhepunkt, logisch, dieses Jahr wieder mit einem eidgenössischen Anlass. Eidgenössischen, der in Pratteln stattfindet. Also es wird uns wahrscheinlich durch den Sommer noch das eine oder andere Mal das Schwingthema begleiten. Jetzt geht es eben zuerst einmal auf einen Stoss. Gleichzeitig ist in Netztal geschwungen worden am Pfingstmäntig. Glarner Bündner. Nicht zu verwechseln mit dem Bündner Glarner. Mhm. Innerhalb von einer Woche. Sehr verwirrend für alle, die sich irgendwie eine Esusbrücke versuchen zu bauen. Glaby und Bügla. Und
also schwingen, die gehen einfach.
Ja, die wissen es. Aber rundum soll es gerüchteweise schon das eine oder andere Mal für Verwirrung gesorgt. Der Armo Norlik ist wieder zurück, hat tatsächlich das Fest gewonnen, ist überzeugend auftreten, hat namhafte Gegner am Schluss ist Sagmau bettet, wie wir so schön im Schwing. Jetzt können wir die ganzen Schwing-Allgemeinplätze wieder führen. Da muss eigentlich dein Bündner Schwingerherz muss da hüpfen und jubilieren.
Warum?
Und was macht das noch so? Ja, weil der arme und ordentliche Bündner ist.
Ja. Und deswegen muss man jetzt mein
Bündner... Ja, du bist eher ein einfaches Gemüt, hätte ich jetzt gesagt.
Jubilieren. Ja. Ich bin eigentlich assimilierter Zürcher. Ich wohne schon so lange in der Stadt Zürich. Man hört es vielleicht nicht so gut.
Du bist eher Samir Leupi.
Mein Zürich-Dialekt ist noch nicht ganz ausgereift, muss ich sagen. Aber ich bin Stadtzürcher mittlerweile. Das ist mir eh fremd, wo man herkommt, ist gleich, was man ist wichtiger. Aber die Schwinger finde ich lustig, egal wo sie herkommen, ob die Bündner sind oder nicht. Gebe zu, früher habe ich Freude gehabt, Stefan Fausch, ist zwar kein Bündner gewesen, sondern Prättigauer.
Jetzt wird es gefährlich, ja. Vor allem für einen Nicht-Bündner.
Ja, gut, die Engadiner sagen, ja, wir sind kein Bündner, wir sind Engadiner. Prättigauer tönen ein bisschen komisch, dass man auf die Idee kommen könnte.
Aber die weinen nicht. Ja, Prättigauer wären ja wahrscheinlich gern. Und
ja, und nein, man macht so Witz, wie es halt die Talschaften miteinander haben. Oder? Man ist sich allem neidisch, was oben ist. Und, ja. Und sobald einer von außerhalb kommt, dann wird wieder am gleichen Strick gezogen. Nein, klar, haben wir Freude am Armon Orlik, wenn er wieder auf dem Teppich ist. Aber was bedeutet jetzt das?
Es bedeutet, dass der Körper wieder mitzumachen scheint, was ja bei ihm eigentlich die grosse Frage war in den letzten Jahren.
Ist die Psyche ein bisschen angeschlagen nach dem Erlebnis gegen den Bruno Gisler, glaube 2017.
Ist aber lang her.
Ist lang her, ja.
Würde ich sagen.
Und er ist ja nicht tatsächlich, ist länger raus, nein, ist ja eigentlich immer gesund gewesen. Das haben
Tester gegeben. Seine Rückenbeschwerden gehabt in den letzten Jahren, oder? Also auch ums eidgenössische 19 herum ist er dann im Nachhinein auch bekannt worden, dass ja, der Körper sicher nicht in dieser Verfassung war, wo man eigentlich muss sein muss, um 8 Gänge in 2 Tagen erfolgreich zu überstehen. Er war nicht der einzige Nordostschweizer, der Mühe hatte. Aber wenn man jetzt schaut, gegen einen Ott geschwungen am Wochenende, Walter beide geschlagen, Werni Schlegel geschlagen, der diese Saison doch auch schon eigentlich gezeigt hat, dass er jemanden einlösen kann, was man sich von ihm verspricht. Also das ist, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein sehr anständiges Notenblatt. Also ich glaube, es wird sich jetzt logischerweise müssen zeigen, was der Körper im Verlauf der Saison noch alles mag aushalten. Aber ich würde jetzt den Alex gerade ein bisschen weiter vorne schieben, so in meiner, so im Hinterkopf, wenn es in Richtung Eidgenössisch geht. Weil eigentlich rein schwingerisch müsste der variabel genug sein, zum ganz vorne mitmischen.
Ja, das sind andere aber auch.
Ja gut, wenn es nur einen gibt, wäre langweilig.
Wäre langweilig.
Sehr, ja. Sehr.
Was machen wir jetzt aus dem?
Ja, wir nehmen das mal so.
Monorlig gehört zu den Mitfavoriten für Pratteln. Wann ist das? Im August?
Was ist das? Ende August, ja. Irgend so dort um das Wochenende rum.
Da haben wir noch...
Stimmt das? Doch, wow. Ist nicht September.
3 Monate quasi. Jetzt sind wir Anfang Juni, Ende August, fast 3 Monate. Kann noch viel passieren.
Das ist mal 26. bis 28. August, um ganz genau
zu sein. Ja. Gut. Ja. Da muss man... Wie teilt man denn das ein? Also erstens willst du mal möglichst viel fester gewinnen, gleichzeitig willst du dich nicht verletzen. Kann man da überhaupt so eine Strategie haben und sagen, ich schwinge jetzt mal mit angezogener Handbremse?
Nein, naja, das geht, glaube ich,
möglichst erfolgreich bin, gleichzeitig möglichst wenig Risiken eingehen, das kannst du beim Schwingen ja gar nicht machen. Also musst versuchen, deine Form durch Sieg auch zu beführen, die brauchst du einfach Selbstvertrauen. Gleichzeitig willst du nicht zu viel riskieren, das geht nicht.
Ich glaube, du kannst einfach deine Anzahl Einsätze dosieren. Ja, das kannst du machen. Wenn du mit angezogener Handbremse schwingst, dann kommt im Normalfall nichts Gutes raus dabei. Das ist dann eher, ja, ist jetzt auch eine Binsenweisheit, aber ich glaube, du steigerst eher Gefahr, dass noch irgendetwas
schief geht. Ja, das kannst du als Mannschaftssportler kannst du das machen. Ab und zu die Handbremse ein bisschen anziehen und hoffen, dass die anderen dann voll aufs Gaspedal trampeln. Aber als Einzelsportler geht das nicht, nein. Funktioniert nicht, dann verlierst du wahrscheinlich. Ausser du bist so überlegen, dass auch noch mit einem halben Kurzzug jeden auf das Kreuz leist.
Was kannst du machen, ist logischerweise versuchen, die Kämpfe so kurz wie möglich zu halten. Das kannst du wahrscheinlich als Spitzenschwinger versuchen, dass wirklich ich sag mal und dann schauen, dass es möglichst in den ersten Minuten entscheidest. Aber ja, wenn das so einfach wäre, würde das auch machen.
Was mich erstaunt ist, dass man beim Schwingen sehr wenig raffinierte Aktionen sieht, wie zum Beispiel beim Sumo-Ringen, wo vielfach der Gegner durch seine eigene Wucht und sein eigenes Körpergewicht ins Leere laufen
wird. Ja, das gibt es ja schon.
Ja, es ist aber sehr wenig, oder? Du siehst wirklich sehr wenig, dass einer mal aus dem Weg geht oder vielleicht so einen raffinierten Knütätsch versucht, wo der andere eigentlich immer so brachiale Aktionen erwartet. Aber mit der Wucht vom Gegner zu arbeiten, das würde ich eigentlich empfehlen, weil die kannst du fast nicht, die Energie, die musst du ja irgendwo dann kontrollieren können. Und dann bist du schon auf dem Weg ins Sagmehl.
Das ist ein bisschen eine Frage vom Repertoire. Also es ist natürlich, gut, als Spitzenschwinger musst du logischerweise häufiger dann auch den Kampf bestreiten. Das ist das, was irgendein Damian Ott und der Fabian Studemann im Moment lehren. Kirchberg-Sieger letzten Sommer. Zusammen mit dem Giger und ja, man fällt dann anders an von Schwingen gegen dich, oder? Das ist dann plötzlich, bist dann du der, der muss den Kampf machen muss. Da kannst du gar nicht gross mit der Masse vom Gegner arbeiten, weil der Gegner, der steht dann zuerst mal hinten und sagt, ja, mach jetzt mal und versuch das mit dir, logischerweise. Aber ich meine, gerade ein Orlik, der ja aus dem Judo kommt, irgendwie ursprünglich mal, dann schon, eben, er ist eigentlich einer, der relativ variabel unterwegs kann sein, wenn der Körper mitmacht, so wie er eigentlich sollte.
Hat mich immer fasziniert. Es hat immer so Aktionen gegeben zwischendurch, nicht sehr häufig, aber dann hat es mich umso mehr erstaunt. Und eben gerade das Variantenreichtum, den wir schwingen. Also, jetzt, der Nöldi vorher war einer, der eigentlich sich mehr oder weniger auf seine Gamma verloren hat. Das ist nicht sehr einfallsreich.
Aber überhaupt nicht, aber wenn es funktioniert, ist gut.
Eben, eigentlich immer das Gleiche. Du hast gewusst, dass es kommt, aber du kannst gleich nichts dagegen machen, weil einfach Gewalt und die Wucht und die Präzision und auch das Timing dann im richtigen Moment gestimmt hat.
Ja, ich meine, Giger...
Kannst du einfach nichts machen.
Giger sind kurz, ist ja etwas Ähnliches im Moment. Seit Jahren heisst es, ja, im Normalfall kommt er und hat einfach so viel Kraft. Er zieht einfach praktisch jeden raus. Jetzt ja, ist er ein Leimbach bisschen variabel geworden, aber ja, ist ein bisschen fies. Es gibt ein paar One-Trick-Ponys, aber der Trick ist einfach so gut. Was lenkt denn schon? Gehen wir zum Endspurt.
Machen wir den Endspurt.
Schnell.
Endspurt.
Super schnell. Tour de Suisse, da wird schnell Velo gefahren. Ich schaue da nicht lange zu, weil ist für mich wie Langlauf.
Ach, Blasphemie. Dabei geht es rund, wird spannend. Am Sonntag geht es los. Gerade mal mit Start in Küsnacht, wo es nachher eine Pforcht drauf geht. Freue mich tatsächlich drauf. Gibt ein paar schöne Bergetappen. Königsetappe nachher auf die Mosalp, so eine Babyalp d'Huez. Ich glaube, wir dürfen uns wieder mal über einen Schweizer freuen, der ganz vorne dabei ist. Gino Mäder wird alles dran setzen. Und es ist ein Etappenverlauf, den ich eigentlich müsste liegen. Also ich glaube, Gino vorne und dann bin ich gespannt, ob man da die neue Generation tatsächlich von den Schweizer Radler, Radprofis dann auch wieder in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen besser kennt. Nächstes Kapitel, wir haben da schon drüber geredet auf dieser Plattform. Die Saudis starten mit ihrer eigenen Golftour. Dustin Johnson, dort eigentlich die grosse Nummer im Moment. Was passiert jetzt?
Der Phil Mickelson ist auch noch gemeldet worden. Man hat vermutet, dass der Phil Mickelson nicht mitmacht. Er hat sich jetzt 3 Monate versteckt. Dustin Johnson hat mir 125 Millionen gezahlt, dass er den Liga-Wechsel macht, wenn man dem so sagen will. Mickelson hat es wahrscheinlich das Doppelte müssen zahlen. Am Tiger Woods hat man, glaube ich, 500 Millionen angeboten. Die Frage ist, was die PGA-Tour macht, jetzt die eigentlich Profi-Tour, die man kennt. Da gibt es noch die DP World Tour, das ist die früher European Tour. Androht war das ein Sperren bis lebenslänglich von der PGA-Tour. Das ist rechtlich aber noch nicht ganz abgesichert, was die machen wollen. Ich würde sagen, man soll einfach die Konkurrenz zulassen und das würde das Geschäft beleben. Da mit Drohungen arbeiten. Die Golfer sind ja eigentlich Alleinunternehmer, die müssen sich ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen. Darum, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde es gar nicht so eine schlechte Idee. Das Einzige, was mich daran hindert, die Meinung wirklich zu vertreten, sind die Saudis. Also da gibt es eigentlich für mich keine Bieren, aber man sieht, Menschenrecht, irgendwelche Verhaltensregeln, interessiert niemand mehr, sobald das Geld stimmt. Jetzt sind wir beim Willi Gnonto. FCZ, das FCZ-Juwel soll abgeworben werden. Und zwar für sehr viel Geld.
Ja, bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich so kommt. Hat am Wochenende gegen Deutschland mit der italienischen Nationalmannschaft auf eine gute Werbung gemacht in eigener Sache. Eigentlich eine Win-Win-Situation. Hat noch Vertrag. Wenn jemand kommt und richtig viel Geld auf den Tisch legt, dann muss man es wahrscheinlich machen. Aber dann hat man ja tatsächlich etwas davon. Muss auch sagen, ist in dieser Saison jetzt, wo man Meister geworden ist, nicht Stammspieler gewesen, sondern einer von diesen guten Joker. Also klar, wäre einer, der den nächsten Schritt machen könnte, aber es ist jetzt nicht so, dass da eine massive Stütze wegbricht, einmal zwingend. Können wir noch einmal kurz zum Schwingen auf dem Stoss?
Müssen wir noch tippen?
Sind wir dran? Ja, dein Tipp.
Genau, mein Tipp ist der Willi Ledermann.
Der Willi Ledermann?
Der Willi Ledermann.
Lass den Michi Ledermann, da tut doch den nicht so verhunzen. Wieso?
Wieso nicht?
Gut, ich würde den Hausfrau-Tipp Joel Wicki wählen.
Ah, da haben wir es.
Am Schluss. Halt gleich den, ich schaue ihm gerne zu. Eigentlich immer noch zu klein dafür, dass er bei der ganz Bösen kann mitmischen kann, doch Jahr für Jahr spektakulärer Schwinger. Ich hoffe, der kommt jetzt langsam in Fahrt diese Saison. Wir sind nicht in Fahrt, wir sind fertig.
Nein, aber
wir
müssen etwas auflösen.
Oh, Tipps was wolltest du auflösen?
Von letzter Woche, die noch nicht ganz abgeschlossen sind. Es ist darum gegangen, Nadal oder Djokovic.
Mm-hmm.
Nadal im 4 habe ich gesagt, Djokovic im 5
Stunden. Ja, gratuliere.
Geht an mich. Dafür wenn ich auf die Idee gekommen bin, auf Edmonton zu setzen, am Stanley Cup Halbfinale, also Conference Finals.
Das weiß ich jetzt
Colorado,
auch nicht.
Wahrscheinlich einfach müssen das nehmen, was noch übrig geblieben ist. Edmonton in 6 gegen Colorado, was für ein Irrsinn.
Es tut mir leid. Aber ich habe mich auch vertan. Ich habe gesagt, Colorado in 5, es ist in 4, ja. Noch etwas deutlicher. Und bei Tampa Rangers ist alles noch off. Du hast gesagt, 6 Match und dann sind die Rangers durch. Ich habe ja auch Tampa in 7. Man darf gespannt sein.
Wir werden sicher das Stanley Cup Final dann tippen können. Und ich glaube, dort
habe ich
einfach recht. Dann haben wir nur noch 2 Mannschaften.
Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wiederhören.
Bis nächste Woche. We'll be right back.